Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, wir danken dir für den Reichtum, den du uns geschenkt hast. Die Augen hast du uns geöffnet und das haben wir immer wieder neu nötig, auch jetzt, dass wir schauen die Wunder in deinem Gesetz. So gib du Kraft zum Reden, aber auch zum Denken, zum Bedenken, zum Nachdenken über das, was du uns geoffenbart hast, was in der Schrift steht. Und danke für den Segen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass wir in dieser Verheißung leben dürfen. Dass wir das heute schon erlebt haben durch die Ausführungen von heute Morgen. Und so leite du uns jetzt und stärke du uns durch dein lebendiges Wort. Amen. Amen. Ja, ich zitiere noch einmal das, was wir wahrscheinlich auch gelesen haben. Die Zeit wird knapp, aber Jesus nutzt jede Gelegenheit, um seine Leute zukunftsfähig zu machen. Ehe als unzerstörbare Schöpfungsordnung, Karriere und Ewigkeitsperspektive herrschen und dienen. Und dann rückt Jerusalem bedrohlich nahe. Umjubelter Einzug, Eklat im Tempel, Werbung für die königliche Hochzeit. Die Angriffe der Gegner werden täglich heftiger, doch Jesus scheut keinen Konflikt und kämpft um jede Seele. Im Gefolge dieses Herrn gibt es für die Jünger und uns keine beschauliche Religion. Dafür aufwühlende Begegnungen, intensive Arbeit, leidenschaftliche Diskussionen und beglückende Aussichten. Die Bibeltage leben von der Aktualität der Bibeltexte, das haben wir jetzt auch erlebt heute Morgen schon und sicher auch in den Gesprächen. Wir ehren Jesus, indem wir sein Wort gemeinsam studieren und uns gegenseitig zum Dienen ermutigen. Und so ist es. Wir haben schon einige Perlen heute Morgen betrachtet. Ich möchte sagen Textperlen, die wir hier so wie auf eine Schnur draufsetzen und jede hat ihren Glanz und ihre Kostbarkeit. Und noch ein paar kommen jetzt in dieser nächsten Einheit. 6 kostbare Perlen des Wortes Gottes, die wir weiter aufreihen und dann folgen nochmal weitere. Und wir staunen über die Macht, die Wirkung des Wortes Gottes, wenn Gott durch sein Wort unser Herz erreicht. So kommen wir jetzt zu den Kapiteln 21 und 22 und die überschreibe ich mit dem Motto unter dem großen Kardinalthema Christsein mit vollem Risiko. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Der Königsweg Jesu, seine Konfrontationen mit Verächtern und Fangfragen. Jesus kehrt alles um, hörten wir von den Zumutungen auf seinem Weg nach Jerusalem. Er hat richtige Pflöcke reingehauen, die zu Orientierungsbojen werden für die, die wirklich glauben und vertrauen wollen. Die Spannung aber nimmt zu, Fans und Feinde Jesu scharen sich um ihn. Jesus zeigte Mitleid für die Blinden von Jericho, Bartimäus, wie wir hörten. Sie folgten ihm augenblicklich nach, er und sein Freund. Und nun sehen sie mit eigenen Augen, wie Jesus seinen Königsweg beschreitet. Mit eigenen Augen ist was Besonderes für die beiden. Was ganz Besonderes. Wir müssen sie gestaunt haben. Er war die Antwort auf ihre Blindheit. Unvorstellbar für uns. Ihnen gingen nicht nur die Augen auf, sondern auch eine ganze neue Welt an der Seite von Jesus. Hinter ihm her gingen sie. Und da hinein gehen wir auch jetzt mit diesen Männern und schauen an, was sie erlebten. Also Jesus ist die Antwort. Wir gehen mit auf dem Königsweg Jesu. Wir lesen von seinen Konfrontationen mit Verächtern und Fangfragen. Wir spüren hier im Text ein ungemütliches Klima voller Konfrontationen. Zwar scheint der triumphale Einzug, von dem wir gleich lesen werden, von Jesus noch bei einigen Hoffnungen zu nähren, aber Jesus sieht durch die Welle der Begeisterung hindurch. Die Spannung und Feindschaft nimmt zu. Hier geht es nicht konfliktfrei ab. Und wir stellen uns einmal zum Kontrast die heile Welt vor. Die gab es ja mal. Gott, der Schöpfer, war in herrlicher, ungetrübter Gemeinschaft mit Adam und Eva, mit seinen beiden Prachtexemplaren, einfach paradiesisch. Bis Satan sich überhebt, Gott gleich sich machen will und fällt. Mit seiner Taktik rückt er Gott, der das Licht ist, in ein schlechtes Licht. Er schürt Unzufriedenheit und Zweifel an Gottes Güte. Aber Gott ist gut und tut Gutes. Das war immer schon so, das wird auch immer so bleiben, ob wir es fühlen oder nicht. Diese Infragestellung der Güte Gottes wird zum Nährboden für den schrecklichen Schritt in die Sünde. Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht und Angst ist plötzlich präsent. Woher gab es keine Angst? Keine Angst? Können wir uns das vorstellen? Schwer vorstellbar, aber so war es. Der Krieg hat begonnen. Der Tod hat gewonnen. Die Erde ist seitdem ein Kampfplatz. Der Krieg um die Wahrheit und der Kampf um das Leben bestimmen die Weltgeschichte. Von da an. Bis heute. Der gute Kampf des Glaubens ist ein nötiger Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12. So belehrt uns die Schrift. Konfrontation, Kampf, Konflikte sind keine Lieblingsvokabeln für mich und wohl auch nicht für dich. Auch für Jesus nicht. Doch der Friede kommt nicht ohne den guten Kampf des Glaubens. Gesunder Streit muss sein, damit die Wahrheit gewinnt und das ewige Leben ergriffen werden kann. Hier geht es also nicht darum, jeden frommen Streit und Schlagabtausch pauschal zu loben. Hier im Text geht es darum, wie Jesus die Flagge der Wahrheit hochzuhalten. Und er geht seinen ihm verordneten Weg durch Lob und Tadel, durch die Konflikte, die er selbst provoziert, weil man ihn nicht akzeptiert. Er ist der König, der Christus, das ist wahr, aber man will es nicht wahrhaben. Wenn wir nun durch die beiden Kapitel gehen, so will ich zuvor zwei hoffentlich helfende Bilder malen. Sie sollen die Szene aus den beiden Kapiteln unter dem Aspekt der Konfrontation von Gegnern veranschaulichen. Denn hier geht es wirklich um Schlagabtausch. Zuerst einmal das Bild vom Boxring. Ungewöhnlich, ich gebe es zu. Da ist ein großer Boxchampion, ein echter Profi seines Fachs, unbesiegt. Und nun gibt es viele kleine Herausforderer. Seine Gegner mögen ihn nicht und wollen sich mit ihm messen. Ihre Taktik scheint genial, ihre Angriffe sind respektlos und gegen die Spielregeln. Der Champion stellt sich allen Angreifern und schickt schließlich jeden auf die Bretter. Wie man so sagt. Am Ende des Kapitel 22 wird das klar. Anders gesagt, Jesus bringt die Heuchler zum Schweigen. Und dann gehen wir gedanklich in den Wilden Westen. Ich verzichte jetzt auf einen Hut und so weiter. Aber wir kennen das klischeebehaftete Duellieren aus dem Wilden Westen. Der ehrenhafte Revolverheld, im besten Sinne zu verstehen, und Retter der Enterbten, hat viele Feinde und Herausforderer. Sie sind ihm auf den Fersen. Er duelliert sich mit allerlei Gesellen und Gesinde und am Ende müssen alle vor dem Helden kapitulieren. Auch wenn beide Bilder etwas hinken, im Text geht es um Rededuelle, verbale Tiefschläge und Stricke der Lüge und um die unüberwindbare Kraft der Wahrheit. Jesus ist die Antwort. Wenn du nichts behältst, diesen Satz wirst du behalten. Jesus ist die Antwort auf das verlorene Paradies, auf unsere eigene Verlorenheit. Er ist die Antwort des himmlischen Vaters auf den Sündenfall und auf die schreiende Not einer sterbenden Menschheit. Wer ist Jesus für mich? Wer bin ich für Jesus? Nun, wer ist Jesus für mich? Ist Jesus nur ein Name für mich? Oder nehme ich die Bedeutung seines Namens, Heil Jahwes, für mich ganz persönlich, Nomen est Omen, das trifft hier zu. In dem Namen Jesus steckt die rettende Antwort, nämlich das Heil, Jesus. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es braucht nur einen Namen, nicht tausende von Heiligen, keine Maria und was man so alles aufbietet. Gott hat uns diesen Namen und damit Jesus gegeben, sagt Apostelgeschichte 4, Vers 12. Was machen wir mit dieser Gabe? Wer also ist Jesus für mich? Diese Frage wird im Neuen Testament immer wieder gestellt in verschiedenen Varianten. Aber wer ist er oder wer ist dieser? Zum Beispiel, nachdem die Jünger erlebten, wie Jesus den Sturm stillte, indem er sagte, schweige, werde still. Lesen wir in Markus Kapitel 4, Vers 41. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Als Jesus der Sünderin nach der öffentlichen Salbung Vergebung ihrer Sünden zusprach, da fragten die Gäste, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Lukas 7, Vers 49. Nun, wer ist Jesus für mich? Was wir nun in diesen Kapiteln behandeln, muss zu deiner eigenen Antwort führen. Und davon hängt auch ab, wer ich für Jesus bin. Auch darauf brauchen wir eine klare Antwort. Bin ich Christ und Nachfolger, hänge ich an den Lippen Jesu? Oder bin ich nur ein Mitläufer? Entweder ist man für Jesus und mit ihm, oder man ist ohne Jesus und gegen ihn. Wie komme ich darauf? Matthäus 12, Vers 30. Ich sage Jesus, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Begeisterung statt Bekenntnis. Wer ist dieser Jesus? Also die Erfüllung auf dem Füllen König, Priester und Prophet. Die Begeisterung ist groß, doch das Bekenntnis zu Jesus steht auf dünnem Eis. Ich lese uns die ersten Verse jetzt in Kapitel 21 bis 1, 1 bis 11, Einzug in Jerusalem. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Endlich kommt Jesus nach Jerusalem. Jesus hat seinen Plan. Wer aber ist Jesus? Christus ist der König Israels. Jesus ist aber nicht nur König, sondern auch der Priester, der sich selbst für unsere Sünden opferte. Er ist auch der eine wahre Prophet, der die Wahrheit lehrte und von sich sagte, ich bin die Wahrheit. Jesu Plan folgt der Offenbarung Gottes, einfach unzertrennlich, wie Jesus mit der Bibel und auch in ihr lebte. In Markus Kapitel 11, die Verse 5 und 6, wird deutlich, dass Jesus vorhersah, was die Leute fragen würden, wenn sie dort mit dieser Bitte aufschlagen, hey, wir hätten gerne mal eure beiden Tierchen hier abgeholt. Und die Antwort der Jünger war dann genug. Also hier blitzt die Allwissenheit unseres Herrn auf. Kennt Gott unsere Fragen auch und ob? Ihn überrascht keine Frage, auch die bald gestellten Fangfragen nicht. Gottes Wort erfüllt sich. Nun also führen sie das Füllen oder Fohlen zu Jesus, er soll sich darauf setzen. Und damit erfüllt sich die Vorhersage aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Dein König, nicht irgendeiner, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Der Evangelist Matthäus zitiert über 60 Mal das Alte Testament, um zu zeigen, dass Jesus der wahre Messias der Juden ist. Dein König, wir erinnern uns. Gottes prophetische Wahrheit ist wie die Munition eines Scharfschützen. Sie durchschlägt alle Hindernisse und trifft immer ins Schwarze. Ich wiederhole nochmal. Gottes prophetische Wahrheit ist wie die Munition eines Scharfschützen. Sie durchschlägt alle Hindernisse und trifft immer ins Schwarze. Ein Bekannter von mir, lange mit ihm Jüngerschaft gemacht, war bei der Bundeswehr Scharfschütze. Es ist interessant, wenn ein Scharfschütze erzählt, wie das geht. Aber das ist Pillepalle gegen das, was Gott in petto hat. Gott schießt nie daneben. Gottes Prophezeiungen treffen 100% ein. Nun sollten wir das als Prophezeiungen nehmen, was wirklich Prophezeiungen sind, und nicht Dinge deuten als Prophezeiungen, die keine sind. Da gibt es schräge Ansicht manchmal, da muss man aufpassen. Also man muss die Munition Gottes gut studieren. Ja. Gott hält Wort. Er sorgt dafür, dass die Ankündigungen zu Volltreffern werden. Und das ging ja weiter im Leben Jesu. Sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung sind vorhergesagt und ihre Erfüllung jeweils belegt. Darum lesen wir von Paulus und von Apollos, Apostelgeschichte 9 oder Apostelgeschichte 18, wie beide aus den Schriften bewiesen, was? Dass Jesus der Christus ist. Nun, was haben wir heute davon? Den Beweis, dass Jesus der Christus ist. Den kann man mit der Bibel auf der Grundlage der historischen Tatsachen, die man natürlich gerne verdreht, ja, aber die einfach so sind, wie sie sind, in Übereinstimmung mit der Bibel immer wiederholen kann. Christus ist wirklich der Christus. Jesus ist der Messias. Wir müssen einfach die Tatsachen der Geschichte und die Vorhersagen der Schrift wie bei einem Reißverschluss zusammenfügen. Und dann haben wir ein klares Bild und einen Beleg. Nun, glauben muss man auch, dass die Erde rund ist. Und viele glauben es nicht. Flat Earther sehen das anders. Ich bin kürzlich auf der Buchmesse einem begegnet. Mir fiel nicht mehr viel dazu ein. Also man muss auch Tatsachen Glauben schenken, ne? Begeisterung statt Bekenntnis, Verse 6 bis 11, hier merken wir, dass viel Begeisterung, viel Bewegung. Die Jünger befolgen alles wie aufgetragen, Jesus setzt sich auf das Füllen und so erfüllt sich Gottes Wort vor ihren Augen. Die Kleider werden als Sattel benutzt und auch als Teppiche auf dem Weg, als Ausdruck der Ehrerbietung. Auch Zweige von Bäumen bedeckten den Weg. Also da war richtig Movement, Bewegung, da war was los hier. Volksmengen gingen vor ihm her und folgten ihm. Dabei riefen sie, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Hosanna, dessen ursprüngliche Bedeutung ist, o Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Aus Psalm 118, Vers 25. Die Begeisterung war sicher echt und ansteckend, aber die Tragweite dessen, was hier geschah, die haben die Leute nicht verstanden. Denn von Lukas erfahren wir, dass Jesus hier über diese Stadt weinte. Keine Freudentränen kamen ihm da. Gehen wir einen Schritt zurück. Betrachten wir diese Szene. Jesus kommt als sanftmütiger König nach Jerusalem. Die Menge ist in Bewegung und voller Begeisterung. Und nun in Lukas Kapitel 19, Abvers 41, lesen wir, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Blindheit. Wie tragisch. Begeisterung ohne ein klares Bekenntnis. Die Stadt weiß nichts vom Frieden mit Gott durch Vergebung. Der Glaube im Volk fehlt. Das ist zum Heulen. Nahm man überhaupt Kenntnis oder Anteil an Jesu Tränen? Reichte man ihm vielleicht ein Taschentuch? Wie anders ist Jesus Christus, unser Herr und Gott, als die Cäsaren Roms? Wie anders? Hier also kommt kein Gaius Julius Caesar auf sein Schlachtross daher. Da heißt es nicht, veni, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Nein, das Bild, das wir hier sehen, trägt die bewegende Überschrift, veni, vidi, flevi. Ich kam, ich sah, ich weinte. Bedenken wir. Dieser sanftmütige König vergießt Tränen angesichts des drohenden Blutvergießens, des gerechten Gerichts, das er in den nächsten Kapiteln auch ankündigt. Er sieht die kommende Zerstörung durch die Römer, 70 nach Christus, und Jesus, der Friedefürst, bietet Frieden an. Aber man schaltet auf stur. Das können wir Menschen so gut, so stur sein, so bockig, so garstig. Leider. Jesus rührt das zu Tränen. Der wohl kürzeste Vers im Johannesevangelium heißt, Jesus weinte. Jesus weinte. Johannes 11, Vers 35. Ist Gott souverän und allmächtig? Ja, das ist er und er kann trotzdem weinen. Wir gründen das nicht, ich auch nicht. Aber ich denke viel darüber nach. Der Generation meines Vaters, 1919 geboren, ist bereits verstorben, mein Vater, wurde eingebläut, ein deutscher Junge weint nicht. Wir wissen, wohin wir damit gekommen sind. Man will das zwar nicht mehr hören, aber das müssen wir vergegenwärtigen, wo wir damit hingekommen sind. Aber das hat nicht aufgehört. Wie sieht es denn heute aus? Nur ein Sätzlein, eine Parole, die modern ist. Mein Bauch gehört mir? Ach so. Heute weinen manche Väter und Mütter und Ärzte nicht einmal mehr nach einer Abtreibung. Und man ist so schnell fertig mit der braunen Generation von damals. Aber dass wir es eigentlich noch viel schlimmer anstellen und viel perfider und viel versteckter, das darf man ja öffentlich gar nicht mehr sagen. Ich sag's trotzdem. Wir haben Millionen auf dem Gewissen, um es pauschal zu sagen, als deutsches Volk. Ja. Und ich weiß um die sozialen Probleme, die da mitschwingen. Das kann man nie einfach beantworten, diese Thematik. Aber Jesus ist hingegen voller Mitgefühl. Im Text hier fragen die Leute, wer ist dieser? Die Antwort kommt aus den Volksmengen. Also viele Leute sagen dasselbe. Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Das war korrekt, aber einfach nicht genug. Wissen über Jesus reicht nicht und rettet nicht. Wer glaubt, wird gerettet. Das Wissen über Jesus muss sich mit dem Glauben an Jesus verbinden. Dann sind wir bekennende Christen. Auch ihr hier in Hannover, die ihr zur bekennenden evangelischen Gemeinde gehört. Ihr seid das bekennende evangelische Gemeinde, weil ihr Wissen über und Glauben an Jesus habt. Es gab und gibt Mitläufer, sie wollen etwas von Jesus, aber nicht den ganzen Jesus, mitsamt seinem Anspruch auf unser Leben. Solchen Leuten sagte Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid, Johannes 6, Vers 26. Manche wollen nur einen Brotkönig, aber solche will Jesus nicht. Als Jesus in Johannes 6 dann im Klartext über die Nachfolge redete, kühlte die Begeisterung augenblicklich ab unter den Mitläufern nämlich. Das war eine kalte Dusche für sie. Und danach forderte Jesus seine Jünger heraus. Er lief ihnen auch nicht hinterher. Er stellte die unbequeme Frage, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Johannes 6, Vers 67, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also Petrus beantwortete die Bekenntnisfrage ganz klar. Er wusste, wer Jesus für ihn war. Das müssen auch wir wissen. Jesus ist die Antwort. Er ist der König, der den Willen regiert, der Prophet, der den Verstand erleuchtet, und der Priester, der uns von Sünden reinigt, der uns von unserem elenden Schuldgefühl befreien kann und unser Gewissen rein macht. Wir brauchen als Christen auch heute mehr als oberflächliche Begeisterung. Freude an Jesus ist schön, aber ein klares Bekenntnis gehört auch dazu. Denn Gewissheit über Jesus und über das, was ich glaube, macht froh. Jesus geht auf volles Risiko. Er nimmt jetzt Kuss auf den Tempel. Die nächste Konfrontation ist unausweichlich. Wir lesen den nächsten Abschnitt, Verse 12 und folgende. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Ausbeutung statt Anbetung. Ehre, wem Ehre gebührt. Das Haus Gottes dient die Gemeinschaft und Anbetung. Das wollen wir über den Text stellen. Jesus betritt also den Tempel, und zwar zum zweiten Mal reinigt er den Tempel. Von der ersten Reinigung lesen wir in Johannes Kapitel 2, Verse 12 bis 22. Jesus ist auch dieses Mal nicht zimperlich. Mit welchem Recht tut er das hier? Zugespitzt könnte man sagen, der Tempel kommt zum Tempel. Gott selbst kommt in sein Eigentum. Er hat das Hausrecht und sorgt, ganz zu Recht, für Recht und Ordnung. Der Tempel ist kein Kaufhaus, Verse 12 bis 13. Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ein Zitat aus Jesaja 56, Vers 7. Und die Räuberhöhle erinnert an Jeremia, Kapitel 7, Vers 11. Der Opferkult wurde missbraucht, um richtig Kohle zu machen. Wucherpreise durch Wechselkurse versprachen gute Gewinne. Religion ist ein gutes Geschäft, bis heute. Übrigens auch auf dem Buchmarkt, weil manche Bücher wären nicht nötig. Manche sind bitter nötig. Religion, ja, ist eine Versuchung, damit Geld zu verdienen. Besonders wenn man hier auch noch als guter Jude ja opfern muss. Das ist ja unausweichlich. Also, das ist wie mit Wasser. Da kann man immer Geld dran verdienen. Alles, was mit Wasser zu tun hat oder mit Heizen, nicht wahr? Da wird man nie arm dran. Das Geld regiert auch hier die ganze Welt des Glaubens in Israel. Aber der Tempel ist kein Kaufhaus, keine Räuberhöhle. Er ist ein Bethaus. Es geht um die Beziehung zu Gott. Und wie verkehrt ist da die Welt auf diesem Tempelplatz, dem ganzen Tempelbezirk im Tempel. Und Jesus macht dem Treiben erst einmal ein Ende. Er wird handgreiflich und jagt die Kaufleute fort. Das tut ihnen weh, denn jetzt klingeln die Kassen erstmal nicht mehr. Verse 14, 15, Heilungen, Verehrung und schließlich Missmut. Nun kommen Behinderte zu ihm. Jesu Ruf eilt ihm voraus. Durch ihn konnte man gesund werden. Das war ja nun in allen Zeitungen sozusagen zu lesen. Wer wagt, gewinnt. Also kamen sie zu ihm und er heilte sie. Sicherlich reihenweise. Nun, hier steht, Lahme traten zu ihm. Wie geht das denn? Vielleicht haben die Blinden die Lahmen getragen und die Lahmen den Blinden den Weg gezeigt. Ich stelle mir so schön vor, da ist ein Lahme und ein Blinder, da sagt der Blinde, du, ich heb dich auf, wenn du mir sagst, wo ich langlaufen muss. Ja, rechts, bisschen weiter links, da drüben ist er, na, geh mal, na, super. Also super. Überhaupt schön, wenn man sieht, wie Behinderte sich helfen können. Da kann man viel lernen. Wie auch immer, ich will also nichts behaupten, aber man darf manchmal ein bisschen nachdenken und Fantasie haben. Also ein Spektakel war es auf jeden Fall. Denn er schenkt, was man nicht kaufen kann. Tiere, Opfertiere kann man kaufen. Aber das kann man nicht kaufen und auch nicht verkaufen. Das kann man nur geschenkt bekommen. Er gibt denen die Gesundheit, die nicht sehen und gehen können. Den Heilungen folgt Verehrung und Lob aus dem Mund der Kinder. Vielleicht waren darunter auch Jugendliche, die sich auf ihr Bar Mitzwa fest vorbereiteten. Gut möglich. Das alles sahen die hohen Priester und Schriftgelehrten und sie ärgerten sich. Sie stießen sich an Jesus und seinen Wundern. Das wurmte und nervte sie einfach. Das passte nicht in ihr Konzept. Sie hätten das Geschehen auch zum Anlass nehmen können, endlich ihre Blockadehaltung aufzugeben. Wer so heilt, ist der Heiland Gott. So einfach ist das. Und doch so schwer anzunehmen, wenn das Herz verhärtet und voller Hass ist. Und so meinen sie, das Lob Gottes ist doch so völlig unangebracht. Hörst du nicht, was diese rufen? Fragen sie den, der das Ohr gemacht hat. Sie glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Doch Jesus ist Gott und ihm steht das Lob zu. Vers 16 und 17, genommen tut Ehre kund. Jawohl, kontert Jesus und führt sie in den Psalm 8. Immer wieder führt ja Jesus die Zuhörer in die Schrift hinein. Er steht auf der Schrift, er lebt in der Schrift, der konfrontiert mit dieser Schrift, mit dem Wort Gottes. In die Schrift hinein führt er sie, die sie doch kennen und lieben sollten. Das Zitat Jesu geht wohl auf Psalm 8, Vers 3 zurück. Menge übersetzt dort, Menge Übersetzung, aus der Kinder- und säuglicher Mund hast du ein Bollwerk dir zugerichtet. Es gefällt mir. Aus der Kinder- und säuglicher Mund hast du ein Bollwerk dir zugerichtet, deinen Gegnern zum Trotz, um Feinde und Widersacher verstummen zu machen. Also Jesus hält hier voll dagegen. Der weicht nicht zurück. Er gibt ihnen einen Punch, ja, einen rechten Haken mit einem Bibelwort. Wir wollen hier noch kurz stehen bleiben. Gott findet es sozusagen ehrwürdig und angenehm, dass unmündige Kinder und Säuglinge ihm Ehre geben. Wo auch immer es geschieht, es dient seiner Ehre. Gott hat das Geringe erwählt, das Schwache, das, was nichts ist vor der Welt, um das Stolze und Starke zunichte zu machen. Ich erinnere nur an 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 26 bis 29. Letzten Sonntag, da saß ich neben meinem Sohn Daniel, das ist 30 Jahre, aber auf der geistigen Stufe eines etwa Dreijährigen. Also unser Enkel, der ist jetzt dann 3 und der überholt ihn schon. Und dann sitzt er die ganze Predigt da, das ist schon eine beachtliche Leistung. Der sitzt still und letzten Sonntag war er außerordentlich aufmerksam. Wir hatten einen Gastprediger, der nickte viel und schaute dann wieder zu mir rüber und so. Er saß rechts von mir. Und dann, mitten in der Predigt, fällt der Satz in etwa so: Auf Gottes Wort können wir uns ganz verlassen, es ist zuverlässig. Daniel schaut kurz zu mir und sagt: Richtig, stimmt. Nach der Predigt sagte er: Klasse gemacht. Blick auf die Predigt. Ich bezweifle wirklich, dass Daniel die Aussage theologisch voll und ganz erfasst hat und verstanden hat. Macht nichts. Aus dem Mund der Unmündigen hast du dir Lob bereitet. Ich stelle mir das manchmal vor, dass Gott so von oben runter guckt. Nicht von oben herab, im richtigen Sinne, von oben herunterschaut. Sagt, schau dir den Daniel oder den Felix oder die Sarah oder wen auch immer an. Das ist schön. Gott hat es doch nicht nötig, dass ein Professor, Doktor, wer nicht auch, ja, ihm einen Lobeshymnus vorträgt. Ja. Gott kann der Welt durch die letzten Pfeifen den Marsch blasen, durch die letzten Heuler. Und in Wahrheit wird doch die Gemeinde Jesu nur von lauter Nieten zusammengehalten und eigentlich doch nur von Jesus. Ja, wir wollen einfach die Bescheidenheit haben, auch zu sagen, dass wir nicht so wichtig sind und auch nicht unser, was auch immer, tolles Gehabe. Jeder hat seine Gaben, aber Jesus schätzt die Gabe des Lobes aus dem Mund der Unmündigen. So groß ist unser Gott. Und wahre Größe und Liebe zeigt sich ja im Umgang mit den wirklich Kleinen und Schwachen. Und das ist auch unsere Gesellschaft heute auf dem totalen Holzweg. Jesus diskutiert nicht über dieses Thema Lob, wem gebührt Lob, ist das berechtigtes Lob. Da muss man im besten Sinne auch für uns gedacht gesund meditieren, also gründlich nachdenken. Und darum lässt er die religiösen Funktionäre einfach stehen. Er geht nach Bethanien, um dort zu übernachten. Also man kann sich denken, er sagt, gute Nacht, ich gehe jetzt. Hat er nicht gesagt, ich weiß. Aber damit endet dieser Tag für Jesus und ein neuer Tag beginnt. Und der beginnt auch sehr bescheiden. Vers 18 bis 22. Frucht statt Feigenblätter, Das erwartet Jesus. Sein Volk ist fromm, aber fruchtlos. Jesus stand natürlich, genauso wie wir jetzt, unter dem Eindruck dieser Begegnungen. Und jetzt morgens früh, heißt es hier, Vers 18, des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Wir sehen da drei Aspekte. Frommer Schein führt zum Gericht, die Nachfrage der Jünger und wahrer Glaube bringt Frucht. Also Jesus ist zugleich Gott und ganzer Mensch. Wird auch hier deutlich, er musste schlafen, wie wir gelesen haben, und essen, wie wir hier merken, er hat Hunger. Da blickt er einen einzelnen Feigenbaum und sucht Feigen. Nun müssen wir wissen, dass in der Regel Feigenbäume immer Früchte trugen. Wenn sie Blätter hatten, hängen Blätter am Baum, war das ein Signal, sie haben auch Früchte. Das war die Regel. Nicht so hier. Mehr Schein als Sein. Jesus erwartet vom Baum das, was der Baum durch sein Blätterkleid ihm zuruft. Ich habe Früchte. Aber in Wahrheit hat er doch keine. Der Baum ist damit der Typus eines Heuchlers. Sein Scheingehabe richtet unseren Blick auf Scheinfromme, auf Scheinheilige. Jesus hat Hunger nach Feigen und hungert sozusagen auch nach Früchten des wahren Glaubens in seinem Volk. In diesem Moment statuiert Jesus ein Exempel. Er ist ja der Schöpfer. Er kennt sich aus. Er gebraucht diesen heuchlerischen Baum als Bild für Israels Unfruchtbarkeit. Der Baum wird jetzt zur Gegenstandslektion für das, was mit denen geschieht, die den frommen Schein lieben, ohne Frucht zu bringen. Sie werden vom Leben abgeschnitten. Markus berichtet, dass der Baum am anderen Tag verdorrt war. Frommer Schein führt zum Gericht. Jesus erwartet Frucht von seinem Volk. So wie auch Johannes, der Täufer, der rechtschaffene Früchte der Buße erwartete. Die Pharisäer und Sadduzäer, die zu ihm kamen, titulierte Johannes frontal mit »Ihr Schlangenbrut« und sagte, »Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dem drohenden Zorngericht zu entfliehen? So schafft denn Früchte, die der Buße würdig sind.« Nicht nur bla bla, wir wollen auch getauft werden und cool, was du hier machst, finde ich echt klasse, dass du dich auch so in der Religionsbewegung engagierst. Das reicht nicht. Echte Umkehr und wahrer Glaube sind nie fruchtlos. Rettender Glaube bringt Werke hervor. Fromme Werke retten nicht. Sie bringen nicht den Glauben hervor. Aber wahre Buße sind von Werken der Umkehr oder ist von Werken der Umkehr begleitet. Das Zappeln und Geschreien des Babys machen es natürlich nicht lebendig. Aber ein lebendiges Baby zappelt und schreit. Wahrer Glaube äußert sich. Das Volk wollte Jesus nicht als seinen König, doch Jesus wollte die Kinder des Volkes versammeln wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln. Werden wir morgen mehr davon hören. Aber das Volk wollte nicht. Dieser Unwille steht für den Unglauben und die Fruchtlosigkeit. Gott will glauben und nicht nur Blätter sehen. Und jetzt scheint in diesem Text irgendwie ein Bruch zu sein. Scheint. Ist nicht so. Die Jünger haben anscheinend ein anderes Thema. Sie fragen, wie ist es möglich, dass ein Baum derart schnell verdorrt? Und dahinter steckt auch das Thema Glaube. Nämlich Glaube in Aktion. Jetzt geht es um das Thema Glaube für Jünger. Also das ist eine andere Liga, in der hier gerade die Unterhaltung läuft. Denn Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, die ja glauben. Die ja gläubig sind, bis auf den einen Judas. Für wahre Nachfolger, die mehr über den praktischen Glauben und Dienst lernen sollten, gibt Jesus jetzt eine Lektion. Und auch da lernen wir, dass Gott in bestimmten Situationen besonderen Glaubensmut zu geben weiß. Keinesfalls können wir aus den Worten Jesu eine Art Zauberformel ableiten, so nach dem Motto, visualisiere, meditiere, glaube nur und alles ist dir möglich. Frei nach Norman Vincent Peale, der einst das Buch Die Kraft positiven Denkens schrieb. Und leider gibt es auch Christen, die hier vom Pferd fallen. Jesus geht es darum, dass wir in bestimmten Dingen einen so festen Glauben haben können, dass wir völlig überzeugt sind, dass sich das Erbetene erfüllt. Wir beten für Anliegen, die Gottes Willen und Werk betreffen. Wir begehren, dass sein Wille geschieht und finden Gewissheit der Gebetserhörung. Wir wissen, dass die Apostel später Heilungen erlebten, dass sie heilten. Und das haben sie aus Glauben getan. Natürlich hat Gott das alles geschenkt. Aber, ja, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, gebe ich dir. Da war Glaube im Spiel, nicht nur, ich habe da ein paar Knöpfchen, ich drücke mal drauf. Da war etwas an Glauben, das Gott schenkte, was Gott wirkte. Es geht um Beten in Gottes Auftrag und Namen, geführt durch seinen Heiligen Geist. Hier darf sich auf diesem Text keine selbstsüchtige Wunscherfüllung breitmachen. Darum geht es hier Jesus nicht. Aber Gottes Geist kann solche Glaubensgewissheit geben. Und solch ein Beten ist die Frucht eines lebendigen Glaubens. Denn der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott, also betet auch nicht zu Gott. Gott kann Berge versetzen und Eisen zum Schwimmen bringen. Er kann Tote auferwecken. Für ihn gibt es keine Hindernisse. Unser Glaube beruht auf seinen Verheißungen und Zusagen. Beten macht unser Leben reicher. Georg Müllers Erfahrungen in England bestätigen das. Aber ich bin überzeugt, dass hier auch die Gabe des Glaubens eine Rolle spielt. Gott schenkt ein Anliegen, er lässt uns dafür beten und sorgt für die Antwort. Dass wir dabei im Willen Gottes beten und ihn erkennen wollen, das sollte klar sein und ist auch eine Frucht gesunden Glaubens. Also Frucht statt Feigenblätter, das will Jesus sehen. In Kapitel 23 wird Jesus sehr deutlich in seinen Warnungen vor den Pharisäern. Sie waren religiöse Schauspieler. Das Wörtchen Heuchler steht wirklich buchstäblich für den Schauspieler, die es damals auch gab. Welche die Ehre und das Ansehen bei den Menschen liebten, aber Gott verleugneten sie mit ihrem religiösen Gebaren. Der vertrocknete Baum steht da wie ein Denkmal für alle, die Glauben vorheucheln. Totgeweiht. Jesus ist wieder im Tempel und lehrt dort. Die hohen Priester und Ältesten sind auf dem Plan mit ihren Fragen. Sie wollen Jesus zur Rechenschaft über seine Taten ziehen. Mit welchem Recht führt er sich so auf? Wir lesen die Verse 23 bis 27. Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde auch ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Und wenn wir aber sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sagte auch er zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Gott hat Humor. Nicht nur, aber auch. Ja, weiter denken statt weiter fragen. Taktische Unwissenheit. Habe ich darüber geschrieben. Wie, wo, was, warum, wer so fragt, bleibt dumm. Diese Religionspolizisten stellen die Fragen, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Sie denken dabei gewiss an Jesu gesamte Aktionen, angefangen Einzug zu Jerusalem, Tempel, Heilungen und so weiter. Das ist eine überhebliche Frage. Darum kontert Jesus so scharf, so krass, so gekonnt. Warum ist diese Frage nach Jesu Vollmacht eine überhebliche Frage? Erinnern wir uns einmal an die schwache Stunde, die Johannes der Täufer erlebte, als er inhaftiert war. Da war er etwas deprimiert, nicht wahr? Isolation und Einsamkeit kann einem heftig zusetzen. In Matthäus 11, Vers 2 lesen wir, dass Johannes von den Werken des Christus hörte. Jetzt braucht er Gewissheit. So ließ er Jesus fragen, ob er wirklich der kommende Messias ist oder ob man auf einen anderen warten sollte. Es ist sehr aufschlussreich, was Jesus den Gesandten für eine Antwort mitgibt. Und an diesem Beispiel erkennen wir, was Jesus auch hier macht im Text. Er hätte sagen können, ja, sagt Johannes, ich bin's, halte durch. Hätte ausreichen können, aber er hat es nicht gesagt. Er nährt den Glauben des Johannes durch das Wort Gottes. Auch unser Glaube braucht solche Nahrung, deshalb sitzen wir hier. Und so sagt Johannes, sagt Jesus und lässt zu Johannes ausrichten, Matthäus 11, Verse 4 bis 6, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Zeugnis geben. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das war die Botschaft an Johannes. Nun, was tut Jesus hier? Er mischt aus einer Reihe von Bibelzitaten einen geistlichen Energieriegel. Johannes hat genau das gehört, was er hören musste. Er wird dadurch erkannt haben, dass es sich um die Erfüllung einiger Verheißungen aus Jesaja 35, 5 bis 6, Jesaja 29, Vers 18, Vers 19 und Jesaja 61, Vers 1 handelte. Denn Fakt ist, dass diese Erfüllungen der Ausweis für Jesus waren, der zweifelsfrei bewies, er ist es. Jesus ist der Messias, er muss es sein. Er ist Gott, denn durch ihn erfüllten sich die Prophezeiungen. Scharfschützen treffen immer ins Ziel. Also die Guten, die Perfekten. Und hier die Prophezeiungen. Man kann sich über Jesus ärgern, wie seine Zuhörer. Man kann aber auch einfach die Prophezeiung mit den Wundern Jesu vergleichen und erkennen, wer solche Wunder tut, ist gut und ist der Gesalbte Gottes. Auf diesem Gleis fährt Jesus hier im Text nämlich weiter. Er bringt gegenüber den Fragenden Johannes ins Spiel. Ihre Frage ist tatsächlich überheblich, denn Jesus bewies durch sein Tun, wer er ist. Jesus kontert mit der Gegenfrage. Und dabei steigt die Intensität der Konfrontation erheblich. Jesus nutzt eine Hebeltaktik. Er hebelt ihre Frage durch eine Gegenfrage komplett aus. Kurz gesagt, wenn ihr mir antwortet, antworte ich euch auch. Verse 25, 26, die geniale Gegenfrage führt in die Zwickmühle. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Das Woher bestimmt das Wozu. Und das beantwortet die Frage nach der Autorität. Jesus weiß, dass sie die Bußpredigt und Taufbewegung von Johannes sehr wohl kannten. Sie zeigten damals einen gewissen Respekt vor Johannes, aber glaubten ihm nicht. Beide möglichen Antworten sind unmöglich. Jetzt stecken sie in der Zwickmühle, aus der sie nicht rauskommen können. Weil sie weder ehrlich noch mutig sind. Sie fürchten das Volk und sie denken nicht konsequent weiter. Sie verlegen sich aufs Weiterfragen statt aufs Weiterdenken, aufs Tieferdenken. Denn hätten sie sich eine Auszeit für eine gründliche Bibelarbeit im Alten Testament genommen und die Taten Jesu mit den Worten der Propheten verglichen, sie hätten dabei zum Glauben finden können. Sie hätten sehend werden können. Der Glaube kommt aus dem Wort. Aber dazu muss man auch auf das Wort hören und es zu Herzen nehmen und wollen. Sie wählten den Weg der Sackgasse. Ja, sie wählen nicht den einzigartigen Halsweg, sondern den Holzweg in die Sackgasse. Selbstverschuldeter Dummheit, Unwissenheit. Denn sie sagen, wir wissen es nicht. Also, Vers 27, taktische Unwissenheit durch Wahrheitsleugnung. Ihre Taktik ist nicht, wir gucken mal nach und schauen nochmal in der Schrift, sondern wir wissen es einfach nicht. Warum? Ja, sie wollen es nicht wissen. Und darum muss man leider sagen, wie, wo, was, warum. Wer so fragt, bleibt dumm. Denn sie fragten vorwurfsvoll, anklagen von oben herab. Ihre Herzen sind voller Vorurteile. Und ein Vorurteil ist eine Meinung, die einen Menschen hat. Die hat nicht der Mensch, die Meinung hat ihn. Und das ist hier das Problem. Sie bleiben stecken im Sumpf ihrer selbstverschuldeten Unwissenheit. Aus der taktischen Unwissenheit wird die törichte Wahrheitsleugnung. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wir rufen dazwischen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber solche Leute gibt es bis heute. Wem die Wahrheit nicht passt, der stellt sich wissend. Oder auch mal unwissend. Man verlegt sich einfach auf eine Position, die aber nicht logisch ist. Manche sagen, ja, darüber gibt es in der Wissenschaft noch keine endgültige Klarheit. Ja, die Bibelwissenschaft weiß noch nicht genau, ob Jesus wirklich diese Wunder getan hat. Da gibt es so viele, Entschuldigung, hohle Schwätzer, die sich auf diese Unwissenheit verlegen, damit sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Eine Sackgasse. Ehrliche Fragen sind auch bei Jesus willkommen, aber keine Fangfragen. Es wird enger für die Feinde Jesu und Jesus geht der Konfrontation mit ihnen nicht aus dem Weg. Jetzt erzählt er drei Gleichnisse, in denen er Schritt um Schritt zum Gegenangriff übergeht. Wir wollen hier noch einen Aspekt anschauen jetzt und dann machen wir mal eine Pause und hoffen dann im zweiten Teil durchzukommen. Glauben statt Zweifeln, die Gnade der Umkehr. Verse 28 bis 32. Ich lese uns die Verse. Was meint ihr aber hierzu? Jesus fragt sie nach der Meinung. Also er will einen Austausch. Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Jesus spricht zu ihnen wahrlich. Ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereut es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Jesus macht weiter mit dem Thema Johannes. Er knüpft da nochmal dran an. Die zwei ungleichen Söhne, dann sehen wir im Hören und Tun zeigt sich rettender Glaube und dann die Lehre der Gerechtigkeit, Glauben rettet jeden. Er stellt ihnen also dieses Gleichnis vor, will ihre Meinung hören. Und dieses Gleichnis beruht auf dem Prinzip, das Jesus in Johannes 7 im Hinblick auf die Erkenntnis der Wahrheit auch lehrte. In Johannes 7, Vers 16 bis 17 sagte er, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also wollen wir wissen, ob Jesu Worte von Gott sind, sollen wir sie einfach willig tun. Darin liegt ein Erfahrungsbeweis. Ich kam einmal vor vielen Jahren als Jugendlicher von einer Radtour zurück, ziemlich erschöpft und durstig. Da eilte ich in die Küche. Ich nahm ein Glas, von dem ich glaubte, es wäre Schwarztee drin. Und ich schüttete es in mich hinein, so durstig wie ich war. Aber es war kein Schwarztee. Es war Essig. Hast du je ein Glas Essig getrunken? Das reicht fürs ganze Leben. Es war da drin. Es war da drin, da drunten. Ja, meine Mutter hat irgendwie umgefüllt und das sah aus wie Schwarztee. Und dachte, ja, Hauptsache Durst gelöscht. Ein Erfahrungsbeweis. Ich weiß, wie Essig schmeckt, ihr auch. Ich wusste, diese Flüssigkeit kam aus der Essigflasche und nicht aus der Teekanne. Wer Jesu Wort befolgt, also das tut, was er verlangt, wird erfahren, wer Jesus ist. Und dem muss man das nicht nochmal beweisen. Weil im Vertrauen beweist sich die Echtheit des Wortes, die Echtheit der Zusage. Aber diesen Vertrauensschritt wollten diese ungläubigen Pharisäer, Schriftgelehrten, Führer des Volkes nicht gehen. Glauben statt Zweifeln, die Gnade der Umkehr. Ein Ja, Herr, ist nur nicht genug. Das Gleichnis fußt auf dem Prinzip von Hören und Tun, Glauben und Gehorchen. Der Auftrag des Vaters ist ganz klar, Arbeit im Weinberg. Es reicht nicht, wie der eine Sohn zu sagen, ja, Herr, oder ich gehe, Herr. Vielleicht wird ja heute eine Bekehrung auch mit einem Ja, Herr, ohne Konsequenzen für das Leben gleichgesetzt. Bei manchen scheint das so zu sein. Bekehrung ist schon etwas anderes, als mal die Entscheidung für Jesus zu treffen im Sinne, ich sage Ja zu Jesus. Das muss noch lange keine echte Umkehr und Bekehrung zu Jesus sein. Wer sich in der Liebe für eine Frau oder einen Mann entscheidet, ist ja auch noch nicht verheiratet, oder? Als ich mich entschied, meine zukünftige Frau, ja, meine Freundin zu heiraten, war ich noch lange nicht verheiratet. Aber ich hatte mich entschieden, einen Weg zu beschreiten. Nägel mit Köpfen zu machen und hoffentlich auch mit Köpfchen. Ja. Hier sollten wir das moderne evangelikale Vokabular gründlich anschauen. Entscheidung treffen, Ja sagen zu Jesus. Die Bibel spricht von Umkehr, von Buße. Ja, nicht von Werksgerechtigkeit, aber Buße, ja, das ist auch hier ein Thema. Das Ja, Herr, kann ein guter Anfang sein. Ich will das nicht gleich schlecht reden, aber wir müssen genau hingucken. Aber hier im Text war das dann auch schon wieder das Ende bei dem einen. Der zweite Sohn sagte, ich will nicht, und änderte dann aber seine Meinung und Haltung zum Auftrag seines Vaters. Es gereute ihn, steht da. Das deutet hier auf die Umkehr, auf die Buße hin. Das innere Wehe also, das gehört zum Glauben dazu. Was die Söhne unterschied, das war ihr Verhältnis zum Tun. Der eine tat etwas, nachdem es ihm gereute. Der andere tat, obwohl er einen Spruch gemacht hat, gar nichts. Die einen glauben, empfinden Reue und tun etwas. Die anderen tun nur so, als ob sie glaubten. Im Hören und Tun zeigt sich rettender Glaube. Jesus legt hier den Finger in die Wunde. Es geht hier um die Taten, die zum wahren Glauben gehören. Wie die Frucht zum Baum, wie die Werke zum lebendigen Glauben. Glaube ohne Werke ist und bleibt tot. Jakobus, Kapitel 2, Vers 14. Sehr unangenehm ist es für seine Zuhörer, doch Jesus stellt die Zöllner und Huren jetzt ihnen auch noch als Vorbild vor Augen. Ein Skandal, Unverschämtheit. Kann man nicht öffentlich sagen, aber das ist ja... Also, na. Er sagt es ihnen auf den Kopf zu, woher ihre Unwissenheit kommt. Denn gerade sie haben ja noch gesagt, wir wissen es nicht. Vers 27. Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Es gereute sie auch nicht. Auch danach nicht, als sie sahen, wie die Zöllner und Huren glaubten. Das hätte sie ja stimulieren, anregen, motivieren können. Aber im Gegenteil, die haben es nötig, aber wir noch nicht. Wie gut, Herr, dass ich nicht bin wie dieser. Ja, wir kennen diese Aussage. Das war das Niveau. Niveaulos in Gottes Augen. Sie verwarfen die Gnade Gottes. Aber durch diese Gnade Gottes rettet Gott jeden Sünder, der glaubt. Aber eben nur den, der sich als Sünder erkennt. Viele glaubten und zweifelten nicht. Viele, die man als Abschaum bezeichnete. Ja, die sozusagen der Kloake der Gesellschaft schwammen. Ja, die empfingen Gnade und glaubten. Sie wussten, wer Jesus ist. Die Sünderin, die Jesus salbte, fand Rettung. Zachäus, der Oberzöllner, der Oberschurke, ja, der Zocker, erfuhr das Heil. Beide hatten tiefe Sündenerkenntnis. Lass uns daran festhalten, dass Glaube und Tun zusammengehören. Lippenbekenntnisse sind keine aufrichtigen Liebesbekenntnisse. Jesus sagt, denn der ist es, der mich liebt, der meine Gebote hat und sie hält.